Bremsen, das gehört ja jetzt zum Thema noch von dem Kursleben in Freiheit oder von dieser Predigtsreihe, die synchron jetzt noch läuft. Der Kurs ist ja gestern fertig gewesen. Tatsächlich frei. Und man spürt jetzt an dem Detlef, wie Kränkungen, Degradierungen wie eine Bremse sind. Ein Leben ausbremsen. Und weil wir nicht in einer paradiesischen Welt leben, haben wir das, nehmen wir an, hundertprozentig jeder von uns schon erlebt. Also eine kränkende Bemerkung. Eine Lieblosigkeit, eine Rücksichtslosigkeit, eine fehlende Einfühlung. Es gibt so viele, viele Möglichkeiten, wo es uns nachher wehtut, wie der andere mit uns umgeht, zu uns redet. Und meistens ist es ja so, so auch bei mir, es gibt so heikle Punkte, wo wir besonders verletzbar sind, auch unsere Grenzen, die wir haben. Wie beim Detlef, eben das berufliche Lehr mit 25, dort sind wir besonders verletzlich. Wir haben jetzt schon gehört in diesem Anspiel eine Möglichkeit, wie man Bremsen lösen kann, indem dass man einander ermutigt. Du hast jetzt nicht nur Grenzen und Schwachstellen, du hast noch etwas. Ermutigung, die Selbstwert stärkt. Aber es sind ja auch noch Fragen offen geblieben. Darum kann ich jetzt auch noch predigen, oder? Die Frage jetzt, wie geht er mit seinem Bruder um, mit seinem Chef um? Wie geht er mit dem um, wenn ihm unterschoben wird, dass er eigentlich mit den Frauen keinen Erfolg hat, beruflich keinen Erfolg und in der Schule auch nicht? Wie geht er mit dem um? Ist das so einfach? Dann, wenn es wirklich uns trifft, das einfach so auf die Seite zu legen. Der Paulus sagt, und er ist jetzt auch nicht in einer paradiesischen Welt gross geworden, in Römer 7, 18 und 19, ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Also der Paulus sagt, er hat zwar die Erkenntnis, was jetzt eigentlich dran wäre, was man jetzt müsste tun, auch in Beziehungen hinein, aber irgendwie, es klingt nicht. Er ist einfach wie bremst. Eine grosse Veränderung hat der Paulus schon erlebt. Dort, wo er sich völlig verrennt hat und Christen verfolgt hat und gemeint hat, Jesus sei ein Gotteslästerer und dem Jesus erschienen ist, dort hat sein Leben schon eine recht grosse Veränderung und eine Wende genommen. Und trotzdem muss er jetzt sagen, mir selber klingt nicht einfach alles. Es gibt Bremsen, wo ich zusätzliche Hilfe brauche, dass die es mich lösen. Und das wollen wir heute Morgen jetzt ein bisschen anschauen in unserem Predigtext drin. Wie löst man Bremsen von Kränkungen? Kränkungen können krank machen. Aber was wir da mal feststellen, an einer Aussage, die der Paulus nicht schreibt, in die Bibel drin, uns überliefert ist, er ist mutig, als Apostel dazu zu stehen, hey, ich habe einen Schatten, wo ich aus eigener Kraft nicht einfach drüber springen kann. Haben wir Mut, zu unseren Schatten zu stehen? Haben wir Mut, auch jetzt, es ist ja auch ein Gebetsteam da jetzt, dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, einfach zum Gebet zu gehen. Wir haben auch eine Seelsorge, einzelne Seelsorgeleute, die man kontaktieren könnte, da in dieser Kirche drin. wenn es aber jetzt recht komplex wird. Mut zu den Schatten stehen. Gehen wir jetzt zum ersten Gliederungspunkt. Je mehr Territorium Satan in unserem Leben eingewinnt, desto mehr schrumpft unsere Freiheit. Ihr habt auf dem Gottesdienstzettel, und das ist mal der Hauptabschnitt, wo wir uns jetzt wollen, samt dem Zusammenhang beschäftigen, Epheser 4, einmal 26 und 27. Wer die Bibel hat dabei, soll das aufschlagen und eben merken, der Zusammenhang ist dann Vers 25 bis 32, der ganze Abschnitt. Und da sagt der Paulus, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Nun ein heftiges Wort. Da werden wir über irgendetwas hässig, aggressiv, zornig. Und wenn die Sonne aufgeht und die Sonne untergeht und die Sonne aufgeht und die Sonne untergeht und es passiert nichts an Verarbeitung, das bleibt. Dann gewinnt der Teufel Raum. Ein Bild von diesen, biblischen Bildern, die wir auch in diesem Kurs hatten, es gibt Festungen, es gibt Verstrickungen, also Bindungen, so. Es gibt verschiedene Bilder auch, der Baum mit den Wurzeln. Und sagt, da kann jetzt der Teufel auch im Gotteskind wieder Territorium, eben Raum gewinnen. Und das griechische Wort, das da steht im Original, heisst Topos und ist für uns bekannt von Topographie. Also das ist jetzt nicht gemeint, ein Raum in einem Gebäude, sondern eine Gegend, ein Territorium. So wird es zum Beispiel auch oft gebraucht, das ist ein oft gebräuchliches Wort, einfach so, das ist eine gewisse Gegend. Zum Beispiel eine öde Gegend, wo Jesus predigt hat und die Jünger dann gesagt haben, hey, aus dieser einsamen, verlassenen Gegend, es wächst nichts und es hat keine Bewohner, du musst die Leute heimschicken, die kannst du da nicht ernähren. Und so gönnt der Teufel, wenn wir jetzt der Zorn unbearbeitet lässt, Raum. Er dringt ein über unsere Grenzen. Und wenn wir ihn über unsere Grenzen hineinlässt, wie wir eben den Zorn nicht verarbeitet, dann hat er immer mehr Gebiete in unserem Leben, wo er dran ist am Herrschen. Und das Kennzeichen der Frucht, von dem, dass er schon ein Territorium in unserem Leben bekommen hat, ist, dass er seinem Namen alle Ehre macht. Sein Name ist verschieden, ist Satanas zum Beispiel oder Diabolos, der Durcheinanderwerfer. Er wirft alles ein bisschen in unserem Leben durcheinander. Er wirft Beziehungen durcheinander, in der Familie, in der Gemeinde. Er wirft unsere Gefühle durcheinander. Er wirft unsere Gedanken durcheinander. Was ist jetzt wieder Wahrheit und was ist Lüge? Und was sollen wir glauben und was sollen wir lieber zweifeln? Es ist einfach ein riesen Chaos. Der Frieden ist weg und die Freude ist weg. Ein Zeichen, dass der Teufel da schon Raum, Territorium gewonnen hat. Und ein wichtiges Zeichen ist auch, unbearbeiteter Zorn macht bitter. Im Vers 31, also in unserem Zusammenhang, einfach ein paar Vers weiter, sagt dann der Paulus, hey, Bitterkeit, das soll eigentlich keinen Platz haben. Aber dort, wo der Teufel Raum hat, dort kommt Bitterkeit. Und Bitterkeit, das geht dann je nachdem laut zu und her, oder? Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei, je nach Temperament, oder? Aber vielleicht auch ganz leislich, verleumderisches Reden, du weißt, der andere hat den mal. Und der soll dann noch Christ sein, oder? Und so wird dann diskutiert über den Fehler vom anderen, statt mit dem zu reden, oder? Er hat nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Dort, wo ich im Leben in Beziehungen hinein war, die für mich sehr kränkend waren, und vielleicht auch für den anderen kränkend worden ist. Ich bin nicht unbedingt der Aufbrausende, der Laute geworden. Aber ich habe dann gemerkt, da kommen die Schutzmechanismen. Ich igle mich ein und der Igel hat nur noch Stacheln, was sich andere stechen. Und dann kam plötzlich einmal so ein eine Szene gekommen, so eine harmlose, und plötzlich merke ich, da kommt eine bittere, böse, nicht hilfreiche Bemerkung gegenüber dem anderen. Im hörenden Gebet, das ich im Leben in Freiheit hatte, ist mir wie das Bild gekommen. Selber das Bild gekommen. In dem, was ich jetzt daran denke, jetzt gerade, dann bin ich so ein bisschen in die Gespräche hinein, so wie, und habe schon mal Kanonen aufgestellt, oder? Falls der andere schiesst, dass ich gerade bereit bin, um zu schiessen. Dass das keine gute Beziehung so gibt, ist mir dann im Nachhinein auch bewusst worden. Also, aber das ist Bitterkeit. Und wenn man in die Welt raus schaut, wenn man sagt, das ist grauenhaft gravierend, die Bitterkeit. Nehmen wir verschiedenste Amok-Sachen an. Da läuft ein wahrscheinlich 30-Jähriger in die Schule, ein verschüsst Kind und die Lehrer, die haben ihm gar nichts leid da. Aber vor 10 Jahren, als er in die Schule gegangen ist, auf der Schulreise im Gar, hat er müssen allein sitzen. Eine Bagatelle. Aber weil die Sonne so oft untergegangen ist, ist das so zu etwas geworden, dass er sich gerecht hat für die Kränkung. Das war vor Jahren ein Amokläufer in dem Regierungsgebäude in Zug, oder? Er ist frustriert worden und vielleicht auch gekränkt worden von der Behörde. Und das ist die Sonne so viel untergegangen, dass er einfach die Leute verschiessen hat, die gar nichts mit dem zu tun haben, und sich selber auch. Die Macht der Bitterkeit. Genau. Jetzt auf dem Territorium, so sagt der Epheserbrief, das ist nicht einfach nur der Teufel, der da ein bisschen guselt, sondern in Epheser 2, Vers 2 und 3, der hat noch wie Verbündete im eigenen Territorium, im eigenen Herz drin. Man könnte also nicht einfach nur sagen, unser Feind ist der Teufel, der Raum überkommt, sondern ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet. Also das sind jetzt drei Sachen, die jetzt da der Paulus aufzählt, über Menschen, die noch nicht bekehrt sind, die noch nicht Jesus als ihren Herr im Leben hatten. Und die haben nach den Maßstäben dieser Welt gelebt. Also einfach so ein bisschen so nach dem Motto, wie die Welt lebt, so lebe ich auch. Also so ein bisschen der Zeitgeist, wo wir ja tagtäglich von der Kindheit her inhalieren, so, haben wir immer in uns inne, wir sind von dem geprägt, der wirkt. Der kann natürlich von Generation zu Generation ganz unterschiedlich sein, oder? Früher ganz pflichtbewusst, heute mehr, was ich mache, was mir Lust macht. Also das Wechseln von Generation zu XY und so, oder? Die haben alle so andere Ziele und was andere Wert. Aber das prägt auch, wie wir jetzt uns rächen, wie wir mit Ungerechtigkeit und Enttäuschungen umgehen. Und wenn wir da frei werden wollen, müssen wir auch zu welcher Generation wir gehören. Jede Generation hat irgendwie etwas als Maßstäbe dieser Welt, wo uns in falscher Weise gefangen nimmt. Das müssen wir killen. Also, wenn wir jetzt das nehmen, oder? Das Bild von der Bremse. Wir haben nicht nur eine Bremse. Zum Beispiel die Handbremse beim Auto. Nein, wir müssen auch noch irgendwie die andere Bremse lösen. Wir müssen verschiedene Bremsen lösen. Da sind eigentlich drei in der Bibel drin. Das Auto hat nicht drei Bremsen. Aber zum Beispiel ein Zug, oder? Nehmen wir einen Zug mit zwei Loki mit zwei Wegen, dann musst du die Bremse in der Loki lösen. Das habe ich schon mal gemacht in einer Loki, in der RE66 war es. Hier auf dem Güterbahnhof da in, habe ich mal fahren können. Bremse lösen. Und dann musst du bei den Wegen, das hat die Loki nicht gehabt, Wegen, dort musst du auch eine Bremse lösen und dann fährt es, oder? Wenn du jetzt nur die Loki löst, aber die zwei Wegen sind blockiert, dann fängt es an zu rauchen. Also, und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jedem Geist, das wäre also der Teufel, der bis heute in ihn allem Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten. Da kommt also jetzt noch neben dem, dass es die erste Bremse, kann man sagen, der Zeitgeist, die zweite Bremse in dem Vers ist Satan und die dritte Bremse ist unsere eigene Natur, wo er sagt, hey, räch dich. Das hat so weh da. Du musst ihn irgendwie musst du dich rächen, dann tut es weniger weh. Red schlecht über den anderen und, das Ausrasten. Hat jeder etwas anders, aber die Bremsen müssen gelöst werden. Wenn die Bremsen nicht gelöst werden, dann ist es nicht nur, dass die Bitterkeit in uns zunimmt, sondern dass wir unseren Auftrag verfehlen. Dass von unserem Leben die heilsame Ströme fliessen. Da sagt Paulus, geht viel mehr, also statt bitter werden, freundlich miteinander um. Seid mitfühlend. Also etwas Positives. In dem Kurs, rein, wir haben auch eine Predigt über, die hat Dani gehalten. Leben nach Gottes Bestimmung, Design, das wäre es jetzt eigentlich. Nach Johannes 7 das Bild von der Quelle vom Bach. Aber in den Bach schmeißen wir fortlaufend Stein. Eben die Bitterkeit, das Weitertragen. Und dann staut der Bach von der Freundlichkeit, von der Ermutigung, vom Trost für andere, von der Wohltat, staut immer mehr auf, es geht nicht weiter. Wir leben nicht mehr unsere positive Bestimmung. Also, aufpasst auf Zorn, wo unbearbeitet bleibt. Also mal Kränkungen führt zu Aggression in uns inne. Dass, wenn man das nicht bearbeitet, dann kommt der Teufel Raum über und es wird immer schlimmer. Zum zweiten Gliederungspunkt. Satan versucht uns den Schlüssel zur Freiheit zu stehlen. Also es gibt einen Schlüssel. Man könnte die Bremse irgendwie lösen. Und das wäre sehr effizient, aber das weiss der Teufel natürlich auch. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Also mal sehr wichtig, seelsorgerlich, Zorn und Sünd ist nicht das Gleiche. Zorn ist nicht einfach gleich Sünd. Und der Text heisst nicht einfach, hey Christ, bin nie zornig. Das ist daneben. Weil Jesus auch zornig geworden ist. Bei den Kindersegnungen und an anderen Stellen. Er hat sich einfach aufgeregt. Okay. Leute drin, hä? Dass man sich aufregen kann. Aber es heisst jetzt mal so, hey, pass denn auf. Es gibt etwas, das dich irritiert, das dich schmerzt. wo du musst bearbeiten. Und wenn du das nicht tust, in einer gewissen Frist, ob jetzt das der Sonnenuntergang ist, aber einfach, du musst dran. Du musst nicht liegen lassen. Weil man kann sich natürlich über vieles ärgern. Man kann sich ärgern, oder ich ärgere mich, sind jetzt meine Beispiele so, oder? Wenn mir etwas nicht richtig klingt, oder ein anderer etwas schlampig macht, oder einen Termin verpasst, oder ja, einfach, es ist nicht perfekt. Ich ärgere mich. Dann versenke ich wieder mal die Datei, oder? Der Computer ist immer gescheiter wie ich, aber ich merke dann schon, was ich falsch gemacht habe, oder? Es ist dann einfach nicht mehr. Ich reg mich auf. Aber ich müsste mir auch sagen, okay, ja, das ist jetzt passiert. Ich lebe nicht in einer perfekten Welt und ich bin es auch nicht. Ich muss den Wert korrigieren. Es muss alles perfekt sein. Oder ich muss den Wert korrigieren, dass es nicht immer nach meinen Vorstellungen geht, wenn ich mich ärgere, dass jetzt jemand etwas anders gemacht hat oder dass es anders rausgekommen ist. Also es ist immer Zeit, um sich hinterfragen. Wieso ärgert mich das? Und muss ich meine Haltung dazu? Ja, wie oft habe ich mich geärgert? Eben meine zwei Jungs, was noch, oder so ein bisschen, oder? Jetzt auch der Grossvater kann sich ab und zu noch ärgern, oder? Einfach, es ist dann nicht Ruhe, oder? Dann, wenn ich es bräuchte, oder? Sie sind dann ein bisschen anstrengend, vor allem gegen den Abend, oder? So Kids, oder? Aber du kannst jetzt einfach nicht ein Kind haben und dich an Kind freuen, ohne dass die einmal ein bisschen nervös machen, oder? Also müssen wir da die Bremse auch lösen, dass die Sonne kann untergehen. Jetzt aber der Schlüssel jetzt bei unserer Kränkung wäre Vergebung und Versöhnung. Und der klaut den Teufel. Das will er jetzt einfach. Wir verlassen für das den Epheserbrief und gehen zu einem Beispiel aus 2. Korinther 2, Vers 10 und 11. Wir wissen eigentlich wenig. Der Paulus schließlich wissen wir genau, was seine Absichten sind, dem Teufel seine Absichten. Man weiß, was sein Ziel ist. Es geht da um einen Zwischenfall, um eine Person, wo man den Namen nicht kennt. Und man weiß nicht, was die angerichtet hat. Sie hat Schmerz und Trauer verursacht. Nicht nur gegenüber dem Paulus, sondern in der ganzen Gemeinde. Das ist etwas Öffentliches. Aber man spürt, wie da ist so sehr viel Schonendes dahinter. So sehr viel Liebe gegen das Versagen. Darum wissen wir so wenig. Es würde uns noch interessieren. He? Aber eben nach dem Bild wieder einem anderen. He? Also, welche Frau, Männer können Wäsche aufhängen, welche Frau oder Mann hängt schon die dreckige Wäsche an die Wäschleine voraus? Nein, die gewaschene Wäsche, die hängt man voraus. Und so macht man es auch mit dem, was der andere gemacht hat. Man hängt es nicht einfach voraus. Man hat aber, das zeigt der Text, das bearbeitet, also nicht Schwamm drüber, das ist auch keine Lösung. Man hat die Konsequenzen gezogen. Aber jetzt ist die Zeit von der Vergebung da. Vergebung und Versöhnung, da sind Einsichten gewachsen. Aber der Teufel will das nicht. Er will das nicht. Wir haben uns vielleicht ein bisschen gestritten in der Ehe drin oder in der Familie drin, in der weiteren oder engeren Familie. Er will das nicht, Versöhnung. Dann würde ja Bitterkeit auf die Seite gehen. Dann würde man sich ja wieder verstehen und der Strom des Lebens würde wieder fliessen. Das will er unter keinen Umständen. Er weiß schon, wo der Schlüssel ist. Dass in einer Gemeinde wieder Strom des Lebens kann sein und. Der will klauen. Also jetzt haben wir vieles Problematisches aufgezählt. Jetzt gehen wir zu den vier Schritten, wie man Versöhnung im Gebet kann vollziehen. Und ich werde nachher auch die Predigt zusammenfassen im Gebet drin. Aber jetzt erst einmal zu den vier Schritten. Da heißt es wieder im Vers 32, wir hatten schon mal gehabt, und vergebt einander. Vergebt mehr einem anderen. Vergeben heisst, ich schaue an, was ich da zu geben habe. Vorzugeben habe. Ich schaue an, was hat mir weh da. Welche Bemerkung, wie wir es im Anspiel hatten, welche Bemerkung hat weh da? Und nicht einfach cool sagen, okay, ja, ja, stecke ich ein. Nein, den Schmerz benennen und dann vor das Kreuz gehen. Vielleicht setzt der andere ein, vielleicht auch nicht. Vielleicht findet er, das ist jetzt recht und der andere ist ja wirklich ein Ei und so, oder? Vergeben. Vor das Kreuz angeben. Dann als nächstes, vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Also dann wäre ich brauche auch Vergebung. Vielleicht habt ihr das auch schon entdeckt. Die Bitterkeit kommt noch schnell. Ach, wie hätte ich schon in Gedanken einmal. Mir kommt auch mal immer, was ich jetzt sagen soll. In solchen kritischen Situationen kommt mir nachher in der Nacht in den Sinn, wenn ich dem die Leviten lesen konnte und mich wehren. Weil der ist ja auch nicht besser wie ich, oder? Wenn das die Sonne ein paar Mal untergeht, verfestigt sich das in einem hinein. Und plötzlich kommt dann eben so etwas als giftige Bemerkung auch wieder führen. Und da braucht man auch Vergebung für seinen Anteil. Das ist der zweite Schritt. Also der erste, dem anderen vergeben, selber um Vergebung bitten, wo man merkt, das ist mein Anteil bei dem ganzen Kränkungsgeschehen, obwohl vielleicht der andere zuerst angefangen hat, oder? Und dann, interessant, mit diesen Versinnen über Zorn und Bitterkeit heisst im Vers 30, tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Da kommt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wird beschrieben, auch unter anderem, dass es die ausgossene Liebe ist. Und es wird beschrieben, wie der Heilige Geist unserem Geist immer wieder bestätigt, du bist ein wertvolles Kind Gottes. Und mag der Olaf da und der Lehrmeister im Anspiel noch so schlecht über uns reden und uns nicht einsehen und wir leben weiter mit dem und müssen weiterleben, danken wir der Liebe, wo der Heilige Geist in unserem Leben ist. Nicht nur, dass man es weitergeben, sondern dass man selber davon lebt. Also der erste Schritt, vergeben. Der zweite, um Vergebung bitten. Der dritte, die Liebe tanken. Kränkung heisst ja, ich habe ein Defizit. Ich hätte Liebe erwartet, Wertschätzung, aber es kommt nicht über, sondern das Gegenteil. Und dann der vierte Schritt. Nicht nur sich konzentrieren, hey, wie vermeide ich Bitterkeit? Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Das wäre so ein bisschen der Fokus. Ich muss aufpassen, dass ich ja nicht sündige. Aber die Bibel sagt immer wieder, pass auch auf, dass der Strom lebendigen Wassers vor dir kommt. Vielmehr sollst du das sagen, was gut ist. Angemessen ist, hilfreich ist, wohltue. Also wenn wir die Predigt noch mal ein bisschen unsere Gedanken passieren lassen, eben als Gebet. Und ich denke, da können viele von uns mitbeten. Wir wollen die Predigt, die Bibelstelle zum Gebetsanliegen machen. Herr Jesus, wir haben es wie der Paulus. Wir sind dankbar für das, was wir haben dürfen erkennen, was gut wäre. Aber mit dem haben wir es noch nicht gemacht. Und wenn wir ehrlich sind, es würde uns gut tun und anderen, wir schaffen es nicht. Wir müssen eingestehen, wir sind ohnmächtig, gegen beim Thema Kränkung und Vergehen, wenn es doch weh tut und uns wirklich immer noch schmerzt. Herr Jesus, wir spüren, dass dann der Durcheinanderwerfer unsere Gefühle durcheinander geworfen hat und Bitterkeit gewachsen ist. Wir wollen sagen, Teufel, das ist nicht dein Territorium, mein Leben. Im Namen von Jesus, beachte Grenzen. Und du hast kein Visum, um ins Leben einzureisen. Sondern wir sind frei durch dich. Herr Jesus, lehr du uns, mahn du uns durch deinen Geist, wenn wir bereit sind, Schwamm drüber unter dem Teppich zwischen und die Sonne geht unter und wieder rauf und wieder runter. Jesus, du weißt, ob es vielleicht auch Menschen sind, die jetzt gerade an eine Person denken, die Schmerz verursacht hat. Hilf, wir wollen vergeben. Ob man es einsieht oder nicht, wir wollen es fortgeben. Es zerstört uns, es belastet uns. Und du siehst, wo wir Schützenpanzer aufgefahren haben, wo wir uns eingegelt haben, wollen es bekennen. Wir haben nicht immer geistlich und fromm reagiert. Aber danke, dass wir deine Kinder sind und dein Geist das sagt. Wir sind geliebt. Auch wenn uns nicht alle Menschen lieben. Und wir wollen Ströme vom lebendigen Gott sein. Es soll Hilfreiches, Mutmachendes aus unserem Leben strömen. Herr Jesus, danke, dass du es gut meinst mit uns. Wenn du sagst, wenn wir zornig sind, acht darauf, dass ihr nicht sündigt. Amen.